SWR 2 Leben.
Unscheinbares Bürogebäude in Stuttgart. Leuchtlinie, die Fach- und Beratungsstelle für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Baden-Württemberg. Sympathisches Durcheinander im Flur, der sich als Mischung aus Büro, Druckerei und Garderobe gestaltet. Hintendurch ein Besprechungsraum. Eine junge Frau, vermutlich in ihren frühen 20ern, sitzt auf einem der 10-12 Stühle und lächelt ein bisschen verschüchtert. Sie beobachtet jede Handbewegung, als ich das Mikro zusammenbaue.
Ich stehe auf einer der sogenannten Feindeslisten und bin jetzt eben in der Situation, dass ich einen Umgang damit finden muss, wie die Gefährdungslage für mich ist.
Jetzt lächle ich verlegen, vielleicht um zu signalisieren, dass ich nicht zu dieser Gefährdungslage gehöre.
Auf einer der sogenannten Feindeslisten, hauptsächlich bei Nordkreuz, also bei der rechtsterroristischen Vereinigung.
Hauptsächlich, weil sie nicht weiß, wo die Liste noch kursiert und ob sie noch auf anderen Listen geführt wird. Die sogenannte Nordkreuzliste jedenfalls wurde laut Bundesjustizministerium bei Razzien entdeckt. In Büros von Mitgliedern einer Gruppe rechtsextremer bewaffneter Prepper, die sich für den Tag X vorbereiten, die Gruppe Nordkreuz formierten und besagte Feindesliste zusammenstellten. Auf der also auch Valerie A.'s Name prangt.
Mit rund 25.000 anderen Menschen. Und bin jetzt eben in der Situation, dass ich nicht informiert wurde darüber, zumindest nicht seitens der staatlichen Behörden. Ich gehe davon aus, dass diese 25.000er-Liste als so quasi Grunddatensatz für die so ein bisschen ist, der in ganz, ganz vielen rechten Netzwerken irgendwie verteilt wird.
Klar ist, sie will anonym bleiben. Nicht, dass die Sendung hier diesen Drohlisten, um nicht zu sagen Abschusslisten, ungewollt zu weiterer Wirkung verhilft. Ich nenne sie also Valerie A. und habe ihr auch versprochen, ihre Stimme zu verfremden.
Man findet meinen Namen, meine E-Mail-Adresse, die Adresse von meinen Eltern. Und das weiß ich nicht genau, was da vielleicht auch sonst noch irgendwie von mir preisgegeben wurde.
Inzwischen weiß sie auch, woher die Gruppe Nordkreuz ihre Daten hat.
Wurde 2015 ein Online-Versandhandel gehackt und da wurden Kundendaten rausgeklaut. Und der hat ganz viel im Sortiment von Strumpfhosen über Haarfarbe, über irgendwelche Polit-Shirts. Und ich habe damals bestellt.
Eine Strumpfhose mit mehr Löchern als Gewebe. Was man so braucht als damals noch Punkerin.
Wurde dann informiert von Menschen, die irgendwie an diese Liste geraten sind und ein paar Tipps gegeben haben, dass Passwörter und sowas geändert werden sollten.
2015, kurz nachdem der Versandhandel gehackt wurde, bekam sie bereits einen ersten Hinweis, dass sie auf der Liste der rechtsextremen Gruppe Nordkreuz steht.
Ich saß vor dem PC und dachte mir, okay, verdammt, und warum? Also so völlig unverständlich, war damals aber auch gar nicht so ein großes Ding. Also es hieß so, ja, alles entspannt, die Daten sind zwar irgendwie verfügbar, aber es ist jetzt kein Grund, irgendwie um Panik zu kriegen. Ich habe die E-Mail fast irgendwie überlesen, weil ich dachte, das ist eher so Spam und habe dann irgendwie doch drauf geklickt und muss aber sagen, ich habe es relativ schnell dann auch erstmal so ein bisschen abgehakt.
Obwohl
ich schon auch ganz klar mich politisch engagiere, also ich bin in Bündnissen aktiv und so. Wenn jetzt Nazis oder sowas zu Aufmärschen aufrufen, gehe ich auf Gegendemos, engagiere mich insgesamt für eine vielfältige Gesellschaft. Das ist für mich jetzt nichts völlig Überraschendes, dass man in den Fokus von Rechten kommt. Deswegen war es schnell dann wieder Entspannung, dass ich mir dachte, okay.
Durchaus drastischer, sagt sie, fühlte sich die Bedrohungslage an, als im Laufe des Jahres 2019 herauskam, dass auch der ermordete CDU-Politiker Walter Lübcke auf einer Feindesliste stand. Die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, hatte ihn und rund 10.000 andere Personen mit Namen und Adresse aufgelistet.
Da wurde ich hellhörig. Die Liste liegt gerade bei Leuten rum, die bewaffnet sind, die militärisch teilweise super gut ausgebildet sind. Das war ein Moment, der hat mich dann wirklich irgendwie in Schock versetzt. Die Dimension von Gewalt und Bewaffnung und Anschlagsplänen, die waren definitiv ein anderes Kaliber.
Und Valerie ist in keinster Weise darauf vorbereitet gewesen.
Ich habe mein Leben jetzt nie krasse Probleme gehabt. Ich komme aus einem Elternhaus, wo mir immer sehr viel ermöglicht wurde. Und meine Mom, die hat im sozialen Bereich gearbeitet. glaube, das waren so diese Grundvoraussetzungen, warum ich mir nicht vorstellen konnte, warum es Menschen gibt, die andere aufgrund von der Herkunft, Religion etc. irgendwie abwerten. Und es hat mich irgendwann total empört.
Nach dem Fachabi, erzählt sie, hat sie soziale Arbeit studiert und arbeitet derzeit auch als Sozialarbeiterin. Behält aber für sich wo? Was dem Leben unter diesem ständig kreisenden Damoklesschwert geschuldet ist.
Weil es gerade eine super Unsicherheit ist und es schwankt immer. Man verdrängt es auch manchmal ganz gut im Alltag, aber immer wenn neue Nachrichten kommen und mehr über das Netzwerk bekannt wird, wie tiefgehend, wie weitgehend es ist, ist es schon jedes Mal aufs Neue dann so ein sehr, sehr mulmiges Gefühl. Was bedeutet es für meinen Alltag? Auf mein politisches Engagement hat es erstmal keine Auswirkungen. Es wird halt umso wichtiger, dass genau das gestärkt wird.
Sonst hätten die Macher und Nutzer der Listen genau das erreicht, was sie erreichen wollen.
Aber ich bin sehr viel vorsichtiger mit meinem Namen. Ich versuche einfach nicht mehr so viel von mir preiszugeben. Ich will nicht meinen Namen irgendwo in der Zeitung lesen.
Und auch nicht im Radio hören. Anders Jean Peters.
Ich bin Medienberater, ich bin Autor, Politikwissenschaftler, Aktionskünstler.
Sein Künstlername Jean Peters steht allerdings nicht nur auf seinem Klingelschild, sondern auch auf einer Feindesliste von Rechtsradikalen.
Wir reden jetzt von der sogenannten Wir-kriegen-euch-Allee-Liste.
Diese wurde im Januar 2019 von Rechtsextremen auf dem linken Internetportal Indymedia veröffentlicht und sie geistert bis heute durchs Netz. Mit mehr als 200 Namen und Adressen von Personen, die als grün und homo oder hetzt gegen AfD gebrandmarkt sind. Jean Peters hat eine Ahnung, seit wann er auf dieser Liste steht. Im Februar 2016 stülpte er bei einer Konferenz der AfD einer Abgeordneten eine Sahnetorte über den Kopf.
Wussten nicht, dass ich mich als Clown verkleide und da reingehe, um eine Torte auf Beatrix von Storch zu werfen.
To you, happy birthday to you.
Bin also dann da Happy Birthday singend reingegangen mit zwei Torten in der Hand, kann man auf dem Video ganz schön sehen. Da hört man, wie ich verprügelt werde. Das war aber nicht so schlimm. Also es waren alle über 80, glaube ich. Das tut dann nicht mehr so weh, wenn die einen verprügeln. Das ist natürlich sofort in die Bild-Zeitung, sofort in allen Medien gewesen. Die Leute haben applaudiert, weil das gerade ein Zeitpunkt war in der Geschichte, wo man sich fragte, wie geht man mit dieser AfD um? Und ich habe quasi da eine Antwort geboten. Ich habe gesagt, naja, man tritt in den Dialog, aber eben mit Sahne.
Unmittelbar danach war sein Konterfei im Internet, versehen mit seinem Künstlernamen. Und seine Adresse wurde nachgereicht. Ich spreche Valerie auf Jean Peters an. Sie kennt ihn nicht. Was hält sie von seiner Tortenaktion? Fällt für sie jedenfalls nicht unter die Kategorie blinder Aktionismus oder überbordender Künstlereifer.
So eine Torte, ja, meine Güte, die tut niemandem weh. Und ich finde, doch, also ich finde es auch gut so. Also ich glaube, es braucht ein Zeichen oder es braucht mehr Aufmerksamkeit auf solche Dinge. Und solche Aktionen scheinen ja diese Aufmerksamkeit zu bekommen.
Deshalb bewundert sie seinen Mut als subversiver Aktionskünstler, der offensiv an die Öffentlichkeit tritt. Etwa als er 2015 mit seinem Peng-Kollektiv Privatleute, die Flüchtlingen illegal zur Einreise verhalfen, mit einem fingierten Orden auszeichnete. In einer Art nachgemachtem Staatsakt. Oder indem er sich die Gepflogenheiten von Unternehmen und Institutionen zu eigen macht und in deren Dresscode, mit Schlips und Kragen, verstörende politische Aktionen vom Zaun bricht.
Das ist Teil meines Berufs, exponiert zu sein, wenn man in Deutschland sich für Menschenrechte, für soziale Gerechtigkeit einsetzt, mittlerweile auch, wenn man sich für ökologische Gerechtigkeit einsetzt, dann landet man früher oder später auf einer Todesliste.
Wenn wir jetzt irgendwie alle leise sind und unseren Mund halten aus Angst davor, irgendwie selber irgendwie angegriffen zu werden, es braucht diese Positionierung, ob das auf der Straße bei einer Demo ist, auf der Familienfeier oder sonst wo, einstehen dafür, wie unsere Gesellschaft eigentlich aussehen soll, ohne Ausgrenzung von Menschen. Nee, ich verstecke mich da nicht oder ich halte da jetzt nicht irgendwie den Mund.
Und wenn man sich anguckt, wie schwarze Menschen jeden Tag Rassismus ausgesetzt sind, da fände ich es unangemessen, da jetzt eine kleine Angstneurose auszubilden, weil ich auf ein paar Todeslisten stehe. Realistisch ist es so, dass es immer einen Wahnsinnigen geben kann, der eine Knarre nimmt und mich dann sucht, ja, nachdem er dieses Feature gehört hat. Das kann passieren, aber da gibt es ganz andere Leute, die viel weiter oben auf der Liste stehen. Deswegen finde ich das erstmal wichtiger, weiter zu kämpfen. Da hat man dann natürlich auch ein bisschen Schiss. Ja. Aber ich habe eine tolle WG, tolle Rechtsanwältin. Deswegen bin ich da einfach relativ gut aufgestellt und vorbereitet.
Und so macht er keinen Hehl aus seinem bedrohlichen Listenplatz, geht damit an die Öffentlichkeit.
Für mich wäre es keine Möglichkeit, mich da zu teilen, die Öffentlichkeit zu stürzen. Ich glaube, das funktioniert dann ziemlich gut, wenn man eh schon ein Mensch ist, der mehr in der Öffentlichkeit ist. Dann kann es total den Schutz bedeuten.
Inzwischen haben sich die Lücken am Besprechungstisch der Leuchtlinie gefüllt. Ein Mann mit schwarzgelocktem Haar und mediterranem Teint hat Platz genommen.
Ich bin Stadtrat für das Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial im Stuttgarter Gemeinderat und ich erhalte Morddrohungen mit Veröffentlichung meiner Wohnadresse, Beleidigungen und Gewaltfantasien in allen Farben und Formen.
Luigi Pantisano. Er weiß zwar nicht, ob er auf einer Liste steht, aber im Fokus ist er allemal. Davon zeugen diese bestürzenden Briefe und E-Mails, die immer wieder und natürlich ohne Absender bei ihm landen.
Ganz konkrete Beschreibungen, auch wie sie mich umbringen wollen, dass ich mir aussuchen kann, ob sie mich erschießen oder aufhängen. Ich könnte mein Grab selber graben im Wald. Schade, dass es keine Gaskammern mehr gibt, keine KZs mehr gibt. Dort müsste man dich hinschicken, so in diesem Duktus. Ich habe Kinder, ich habe mich ganz viel unterhalten mit meiner Frau. Aber es ist schon erstmal ein Schock und es ist immer wieder, also jedes Mal ein Schock, weil die Sprache so derb und so übel pervers ist. Das waren 5 ganz konkrete Bedrohungen, die ich bekommen habe in den jetzt 3 Jahren.
Seine Konsequenz?
Dass ich aktiv damit umgehe, dass ich es öffentlich mache. Ich nutze dazu meine Kanäle, aber eben auch Presse und andere Möglichkeiten, die ich habe als Stadtrat. Ich möchte darauf hinweisen, dass das, was mir passiert, auch anderen passiert. Und ich engagiere mich und damit verarbeite ich das. Ich engagiere mich in ganz vielen Projekten gegen Rechtsextremismus und Rassismus, vor allem auch gegen die AfD, sowohl in Form von Anträgen, aber auch mit Störaktionen bei Demos und so weiter.
Valerie dagegen hatte zunächst sogar Bedenken, ob es nicht zu viel Öffentlichkeit bedeutet, wenn sie sich auf ein Interview mit mir einlässt.
Am Anfang war ich eher so gegen die Anfrage für ein Interview und dachte mir dann aber, es darf halt nicht in Vergessenheit geraten. Und ich finde es eigentlich total wichtig, dass es irgendwie auch Stimmen von Menschen gibt, die auf diese Liste draufstehen.
Ich bekomme dadurch sehr viel Solidarität auch. Das ist so eine Art auch Schutz, dass sehr viele Menschen wissen, dass ich bedroht werde und andere auch ein Auge auf mich haben, sage ich mal.
Mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Ist aber halt auch immer eine Frage von, wenn man es tut, wird man halt auch immer wieder damit konfrontiert. Ich krieg's ganz gut hin, das im Alltag auch mal irgendwie zur Seite zu schieben und bin mir nicht sicher, ob das jetzt so der Weg ist, wo ich das Gefühl hätte, okay, dann irgendwie ständig und dauernd damit konfrontiert zu werden, finde ich, glaube ich, eher für mich nicht passend. Wenn es Zeitungsartikel oder irgendwas gibt, ja, dann schaut man sich unten drunter die Kommentare an und dann geht's ja gleich weiter. Es ist ja auch genauso wieder ein Angriffspunkt. Ich bin auch ganz froh, wenn ich da mal nicht damit konfrontiert bin.
Wie Valerie und viele andere auf den Listen wurde auch Jean Peters aufgerüttelt vom Mord am ebenfalls auf einer Todesliste platzierten Walter Lübcke.
Dass man sich dann fragt, ja scheiße, bin ich da vielleicht doch bedrohter? Also habe ich Anzeige gestellt und die sagen einem im Prinzip, wir sehen ihre Lage momentan nicht als bedrohlich, weil die eben auch sagen, Moment mal, wenn es wirklich eine rechtsradikale Todesliste ist, dann müssten wir ganz andere Dinge auffahren und die können natürlich nicht jedem Menschen, der gerade in einer bedrohten Situation lebt, eine Polizeistreife vors Haus stellen. Also passen wir gut auf, toi toi toi, aber wir können da ja nichts machen. Ja, das ist so oft die Polizeilinie und so war es dann auch mit dieser Anzeige, wurde jetzt eingestellt. Und dann kamen so ein paar Hinweise per E-Mail, ja, wir würden Ihnen empfehlen, hören Sie auf, so präsent zu sein. Ja, und das ist ja genau das, was die Neonazis wollen.
Das sind nicht nur irgendwie lokal einfach eine Gruppe von Neonazis, die sich da jetzt zusammengeschlossen haben und die jetzt sagen, okay, wir haben da jetzt für uns einen Plan entwickelt, weil wir da irgendwie politische Gegner fertig machen wollen. Wenn man sich anschaut, aus wem dieses Netzwerk besteht, dann sind es Leute, die in der Bundeswehr sind, die in irgendwelchen Spezialkräften aktiv sind, bei der Polizei sind, auch ein Grund, warum ich nicht zur Polizei gegangen bin und es angezeigt habe. Weil ich weiß nicht, ob das vielleicht auch jemand ist, der meine Daten dann noch weitergeben würde.
Bei der ehemaligen Punkerin Valerie war es ohnehin nicht so weit her mit dem Vertrauen in die Ordnungsmacht. Aber dann kamen Zeitungsartikel wie dieser dazu.
Seda Başay Yildiz erhält seit August 2018 Drohbriefe, die mit NSU 2.0 unterzeichnet sind. Die Anwältin mit Migrationshintergrund war in bislang 4 solchen Schreiben nicht nur persönlich bedroht und rassistisch beschimpft worden, es gab auch Todesdrohungen gegen ihre 2 Jahre alte Tochter.
Frankfurter Rundschau vom 8.2.2019.
Informationen über ihre Familie waren zuvor aus dem Polizeicomputer eines Reviers in Hessen abgefragt worden, aus dem 5 Polizeibeamte auch einen rechtsextremistischen Chat mit Hakenkreuzen und Hitlerbildern betrieben haben sollen.
Und auch andernorts ist von rechtsradikalen Tendenzen in der Polizei die Rede. Etwa in der Süddeutschen Zeitung am 28. November 2019.
Unter dem Radar. In einem SEK in Mecklenburg-Vorpommern waren 8 aktive Rechtsextremisten im Einsatz. Das ist das Ergebnis einer Untersuchungskommission. Die Chefs hätten nichts mitbekommen.
Macht mich total ohnmächtig. Wem vertraust du noch? Das sind nicht irgendwie ein paar Einzelne, die da jetzt irgendwie abstruse Ideen haben, sondern das ist ein Netzwerk an Menschen, die sehr gut ausgebildet sind und die einen krassen Willen haben. Mich schockiert vor allem, dass nichts dagegen getan wird. Ich finde, Minimum, wenn jetzt bekannt wird, was für ein Netzwerk das irgendwie auch in die staatlichen Behörden rein hat, muss jetzt agiert werden. Also weiß ich nicht, was der Staat dann, was macht er denn?
Sascha Meyer, Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung, schwerpunktmäßig mit Rechtsradikalismus befasst, hat sich zu uns an den Leuchtlinietisch gesellt. Ihm stößt besonders übel auf, dass die Betroffenen nicht mal davon ausgehen können, von den Behörden informiert zu werden.
Momentan ist es so, dass der Generalbundesanwalt, Innenministerium des Bundes keine Veranlassung sieht, Menschen, die auf Listen von Rechtsextremen stehen, über diese Tatsache zu informieren. Manche Bundesländer haben sich dagegen entschieden, diese Linie zu fahren und informieren die Personen. In Baden-Württemberg ist es allerdings nach wie vor so, dass Betroffene eben nicht informiert werden.
Hessen, Thüringen und Bayern setzen die Betroffenen in Kenntnis. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bleibt es den örtlichen Polizeidienststellen überlassen. In anderen Bundesländern wird gar nicht informiert.
Mit dem Argument, die Gefährdungslage sei abstrakt, es gäbe keine konkreten Hinweise, dass irgendwelche Gewaltdelikte gegen die Person XY geplant sind. Ich halte das persönlich für sehr hochgepokert von den Behörden, weil überlegen wir uns mal, wenn jetzt wirklich was passiert, wenn auch nur einer Person, die auf so einer Liste steht, irgendwas passiert, die nicht informiert wurde. Ja. Das Argument ist immer dasselbe, dass man eben Panik vermeiden will.
Auf der anderen Seite lässt man die Menschen damit total im Unklaren und sie agieren fröhlich weiter in ihrem Leben und gehen vielleicht Risiken ein, die sie verhindern könnten, wenn sie darüber Bescheid wüssten.
In Baden-Württemberg müssen so ungefähr 2000 Menschen auf den Listen stehen. Ich meine, das ist auch ein riesiger Aufwand, die alle anzuschreiben. Dann melden sie sich, dann Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen. Und bei den allermeisten ist natürlich davon auszugehen, dass die eben jetzt nicht von irgendwelchen Nazi-Preppern umgebracht werden. Aber wenn es auch nur bei einer Person der Fall sein sollte, dann würde es den Behörden um die Ohren fliegen.
Im Herbst 2019 startet der Bremer Senat eine Gesetzesinitiative im Bundesrat, damit es gefährdeten Bürgern erleichtert wird, eine Auskunftssperre im Melderegister zu erwirken. Um also ihre Adresse geheim zu halten und zu verhindern, dass das Einwohnermeldeamt sie auf Nachfrage weitergibt.
Dass es so eine Meldesperrung gibt, das finde ich total wichtig, weil ich habe das auch bei mir gemerkt, das ist super schwer, wenn man so eine Bedrohungslage hat, die von staatlicher Seite aus nicht anerkannt ist, da zu einer Behörde dann zu gehen und zu sagen, ich brauche das aber. Also das wurde bei mir dann gemacht, aber das war ein ziemlicher Kampf.
Die Frage, wie man sich persönlich schützen kann, ist für alle am Tisch ein großes Thema. Bei Luigi Pantisano kommt hinzu, dass er als Kommunalpolitiker eigentlich offen und freundlich auf alle zugehen will. Aber
das ist ja das, wo mich eigentlich am meisten einschränkt, dass ich immer im Hinterkopf haben muss, dass es auch eine Person sein kann, die nicht wohlwollend auf mich zukommt.
Andererseits ist er sich natürlich der Tatsache bewusst, dass er als Stuttgarter Stadtrat bei aller Problematik in einer privilegierten Position ist.
Mittlerweile hatte ich auch eine Beratung von Seiten der Polizei, bestimmte Schutzmaßnahmen machen kann und die machen wir. Geht von Selbstverteidigungskurs bis zu, man schaut sich halt auch öfters um und wenn ich bei einer Veranstaltung bin, den Raum zu checken, wenn Menschen auf mich zukommen.
Klar begleitet mich das irgendwie in meinem politischen Engagement und da bin ich gerade viel stärker noch da drin, dass ich mir denke, okay, es braucht mehr an Engagement von zivilgesellschaftlicher Seite aus.
Nachdem 2018 bekannt wurde, dass die gehackte Kundenliste des linken Onlinehandels unter Nordkreuz-Mitgliedern kursierte, also unter bewaffneten Rechtsradikalen, fasste Valerie A. endgültig den Entschluss zu handeln.
Ich habe mich an die Leuchtlinie gewandt, um mit Menschen sprechen zu können, weil es halt einen krassen Unterschied macht, ob man jetzt das Gefühl hat, man steht da alleine da oder geht es total vielen so und man kann gemeinsam irgendwie schauen, was sind Schritte oder Forderungen, die es eigentlich geben sollte. Und bin mit Handlungsstrategien rausgegangen, wo ich wusste, okay, das sind jetzt für mich erstmal die Schritte, wo ich gehen möchte.
Also eine Analyse zu betreiben und zu überlegen, gibt es da Ressourcen sozusagen, wie beim Luigi Pantisano, proaktiv, also wirklich offensiv mit der Sache umzugehen oder in anderen Fällen zu sagen, okay, jetzt geht es um die psychische Stabilisierung, um sich selbst zu schützen zunächst mal.
Hival Demedoyen, Leiter der Beratungsstelle Leuchtlinie.
Mit Blick auf diese Feindes-Todeslisten haben wir zahlreiche Anrufe, E-Mails, Anfragen bekommen. Es müssten ungefähr 30 gewesen sein.
Was an Möchtegern-Bürgerbewegungen und sowas gibt, auch in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, macht mir gerade einfach unfassbar Sorgen. Finde ich wahnsinnig erschreckend. Für mich ist eine perfekte Welt eine, in der Menschen solidarisch miteinander umgehen.
Aber bezieht sich das Prinzip des solidarischen Umgangs mit Andersdenkenden auch auf die Macher und User der Feindeslisten?
Also ich habe keine Toleranz Nazis gegenüber. Nazis, mit denen muss ich nicht diskutieren. Überhaupt nicht. Denen werde ich ganz klar meine Meinung sagen, aber diese Position mitnehmen, man muss mit Rechten reden, man muss sie verstehen, man muss ihre Position irgendwie ernst nehmen, heißt für mich, dass die Menschen, die von Nazis betroffen sind, damit aus dem Blick geraten. Diese Listen, die sind immer noch verfügbar, wo ich mich auch frage, okay, da wird eben auch nichts dagegen getan. Man sagt ja, man kann die nicht löschen, man kann nicht drauf zugreifen, wer da wirklich dahinter steckt. Aber es kann auch nicht sein, dass diese Listen, die irgendwie als Feindes- und teilweise als Todeslisten irgendwie gehandelt werden, einfach frei verfügbar sind. Mit zwei Klicks kommt man irgendwie an diese Listen ran, wo ich auch das Gefühl habe, da müsste man mehr dahinter sein. Da wurde noch niemand zur Verantwortung gezogen, wurde alles eingestellt. Das finde ich halt auch eine krasse Signalwirkung an die Menschen, die solche Listen erstellen. Ich befürchte, dass mich die Liste nicht mehr loslassen wird, weil die Liste ist in so vielen Händen und man kann halt einfach die Gefahr überhaupt nicht abschätzen. Wird mich wahrscheinlich jetzt mein Leben lang irgendwie verfolgen und kann immer wieder dazu kommen, dass ich deswegen angefeindet werde oder dass mir deswegen was passieren kann.
Der Besprechungsraum leert sich. Fast. Ich bleibe auf der Schwelle stehen, blicke noch einmal zu Valerie A. Mein Lächeln ist unsicherer geworden. Für mich das erste Mal überhaupt, dass ich in meinen langen Jahren als Radiomacher in Erwägung ziehe, mir ein Pseudonym zuzulegen, um meinen Kindern, meiner Familie nicht zuzumuten, dass ich nach dieser Sendung selber auf der Liste stehe.
Ja, das ist total schwierig. Da kann ich nicht unbedingt so einen krassen Rat geben, wie jemand damit umgehen soll. Ich kann nur sagen, mir hilft es gerade wahnsinnig arg, dass es Menschen gibt, die in Zeitungen und in Radios und sowas aktiv sind und die diese Themen ansprechen, obwohl sie wissen, dass sie dafür auch Anfeindungen kriegen können. Und ich finde es sehr, sehr erschreckend, dass sich Menschen darüber Gedanken machen müssen, was es bedeutet, Artikel zur AfD oder zu irgendwelchen rechten Strukturen rauszugeben. Wie soll denn unsere Gesellschaft aussehen, wenn Menschen nicht mehr darüber berichten, was hier tatsächlich das Problem ist?